Was machen die Deutschen im Schnitt 236 Minuten pro Tag? Vielleicht werden Sie überlegen und auch nicht direkt drauf kommen, aber es ist Fernsehen. Bis heute ist Fernsehen immer noch das Leitmedium Nummer 1 der deutschen Haushalte. Und wir schauen uns heute den Marktführer nach Marktanteilen aus dem privaten Fernsehumfeld an, die Pro7Sat1 Mediengruppe. Heute bei Wirtschaft hoch 2.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo Thorsten.
Hallo Hans-Jürgen.
Ja, schön, dass wir jetzt auch mal wieder tatsächlich zusammensitzen und nicht über Entfernung uns austauschen hier.
Das finde ich auch.
Und heute unser spannendes Thema Pro7Sat1 Media. Du hast es eben schon angesprochen. Nach Marktanteilen die größte private Sendergruppe Deutschlands mit einem Marktanteil 2019 von 28,1%. RTL ist etwa bei 25%. Also insofern wirklich der private Marktführer. Ich muss dazu sagen, ARD ist dann insgesamt in Deutschland noch etwas größer als die Gruppe. Ja, ein Konzern, der also jetzt in Deutschland monatlich 60 Millionen Menschen erreicht über seine TV-Angebote von insgesamt 15 Free- und Pay-TV-Sendern. Ja, das heißt, es werden monatlich 45 Millionen TV-Haushalte generell erreicht. Und auch online ist das Unternehmen sehr stark. Hier werden 36 Millionen Unique-User monatlich erreicht. Also wirklich nicht nur reines Fernsehen, sondern auch eine Entertainment-Gruppe, die auch in den Online-Bereichen mittlerweile sehr stark präsent ist. Das sind auch die Geschäftsbereiche, die das Unternehmen unterscheidet. Einmal Entertainment, also wirklich das Fernsehgeschäft mit der ganzen Werbung, die letztlich ja auch dann dahinter hängt über verschiedene Kanäle. Dann der Commerce-Bereich, der also ein neuer Geschäftsbereich ist, wo es eher um Internetplattformen und ähnliche Dinge geht. Und schließlich der Bereich Content Production und Sales. Da geht es halt darum, Inhalte zu produzieren für Entertainment, also insbesondere für TV, aber eben auch jetzt mittlerweile stark für digitale Formate, also Social Media und Co., wo also hier auch ein sehr maßgeblicher Player hier im deutschsprachigen Raum mit Studio 71 als Tochtergesellschaft vorhanden ist. Die Gruppe hat insgesamt einen Umsatz 2019 erzielt von 4,1 Milliarden Euro. Das ist ein Anstieg gegenüber Vorjahr von 3,1%. Wenn man mal guckt, wir gehen mal einfach 5 Jahre zurück, dann waren es 2015 3,26 Milliarden Euro. Das heißt, das Unternehmen hat in den letzten Jahren doch ein enormes Wachstum erfahren. Diese Umsätze teilen sich 2019 auf 2,5 Milliarden auf den Bereich Entertainment, knapp 1 Milliarde auf den Bereich Commerce und 0,65 Milliarden auf den Bereich Content und Production Sales. Das Unternehmen ist wirtschaftlich erfolgreich. Die Umsatzrendite beträgt 2019 13,8%, deutlich nochmal gestiegen gegenüber 2018, da waren es 8,6%. Das Unternehmen steuert selbst über den EBITDA. Dieser beträgt 2019 838 Millionen Euro. 2018 waren es 570 Millionen Euro. Also insgesamt nochmal eine deutliche Steigerung auch in den Erfolgskennzahlen hier gegenüber Vorjahr. Die Eigenkapitalquote konnte von 16,5% in 2018 auf 19,5% in 2019 gesteigert werden. Das ging etwas zulasten der Dividende. Das heißt, man hat weniger Dividende ausgezahlt, um diese Eigenkapitalquote, die jetzt nun 2018 nicht sonderlich glorreich war, einfach mal ein Stück weit deutlich anzuheben, eben auch auf 19,5%. Dahinter diesen wirtschaftlichen Zahlen steckt natürlich eine ganze Menge Mitarbeiter. Content will ja auch produziert werden. Also 7.253 Mitarbeiter 2019. Wenn wir mal wieder vergleichen mit 2015, da waren es noch 5.584 Mitarbeiter. Also in dieser Zeit über 1600 Mitarbeiter dazugekommen. Was kann man vielleicht noch sagen? Das Programmvermögen ist noch so eine Größe, die da durchaus eine Rolle spielt im Fernsehbereich. Das Programmvermögen, das ist also das, was selbst hergestellt wird an Programmen. Zum anderen, was aber eben auch über Lizenzen eingekauft wird. Und dieses Programmvermögen beträgt, bewertet zu seinen Anschaffungs- und Herstellungskosten, 1,2 Milliarden Euro 2019 gegenüber 1,3 Milliarden 2018, also ein leichter Rückgang. Insofern hier, das sind im Grunde ja Investitionen in zukünftige Programme, die sind ein kleines Stück zurückgefahren worden, aber auf einem etwa vergleichbaren Niveau dann eigentlich geblieben.
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
Dann würde ich sagen, machen wir heute mal den Theoriecheck gleich zu Beginn, weil ProSieben Sat.1 vermutlich für viele einfach synonym für Fernsehwerbung. Und natürlich werden wir darüber diskutieren müssen, wie sich Fernsehwerbung verändert, aber wir wollten ganz gerne einfach zu Beginn so ein bisschen die Aspekte zur Fernsehwerbung herausstellen, was die Fernsehwerbung ausmacht. Und wir sprechen heute über Fernsehwerbung immer noch über eins der Leitmedien oder das Leitmedium überhaupt. Und Leitmedium sagt man eigentlich zu Medienformen, die wirklich halt politisch-publizistisch relevant sind, die kulturell relevant sind, die lebensweltlich relevant sind, aber die auch ökonomisch relevant sind. Und da ist einfach Fernsehen heute auch bei anderen Werbeformen, die natürlich gerade aus dem digitalen Umfeld kommen, in den letzten Jahren stark an die Relevanz gewonnen haben, ist Fernsehen trotzdem als Werbeform immer noch so das Leitmedium überhaupt, was auch die größten Reichweiten hat. Und gerade größte Reichweiten ist ein Punkt, Hans-Jürgen hat es gerade angesprochen, allein ProSieben erreicht ja 60 Millionen Menschen im Monat. Und man geht ja davon aus, dass eigentlich Fernsehen rund 94% aller Menschen erreichen kann. Das heißt, wir haben da quasi eine vollständige Erreichbarkeit über dieses Medium sichergestellt. Und so ist Fernsehen eigentlich das zentrale Mobilisierungsmedium, was heute noch zur Verfügung steht und was auch genutzt wird. Es ist so, dass sich gerade im deutschsprachigen Raum Fernsehen in den letzten Jahren gerade im linearen Bereich, sprich Fernsehen nach Programmschema, doch sehr stark entwickelt hat. Wir sprechen heute von ungefähr 150 deutschsprachigen Sendern. Natürlich sind es weiterhin relativ wenige Sendergruppen. Auch bei ProSieben Sat.1 werden wir ja danach auch kommen drauf, dass das doch eine Anzahl Sender sind, die gebündelt sind. Aber diese 148, 150 Sender, die man ungefähr sagt, sind quasi einzelne Angebote, die vorgehalten werden, die auch durch die Digitalisierung im Fernsehumfeld, über die Übertragungstechniken nochmal stark zugenommen haben. Es ist aber so, dass natürlich die großen Sender einen Großteil der Zuseher auf sich vereinen und viele Sparten, die entstanden sind, natürlich dann immer so im hinteren Bereich der ja vielleicht auch individuellen Programmsendeplätze sich wiederfinden. Und gerade auch, wenn dann neue Sender vergeben werden, das Einstellen dann der Receiver auf die neuen Empfangsmöglichkeiten, wird jeder von Ihnen vermutlich kennen, macht jetzt dann nicht sofort jeder jeden Monat. Das heißt, es gibt viele Spartensender, die uns vielleicht gar nicht mal so bekannt sind. Fernsehwerbung selber, um einfach auch mal einen Wert zu bekommen, hat in der Relevanz, was die Werbeform des Spots angeht, eine ganz große Veränderung durchfahren, weil gerade durch die Etablierung der privaten Medien sind die Anzahl der im Jahr gesendeten Fernsehspots also vervielfältigt worden. Und es gibt so eine sehr schöne Vergleichszahl, dass alleine in dem Zeitraum von 20 Jahren, von 1988 zu dem Zeitpunkt, als Privatfernsehen erlaubt wurde, bis hin zu 2008, in 20 Jahren, ist die Zahl der im Fernsehen gezeigten Spots von 280.000 auf über 4 Millionen Spots pro Jahr angestiegen. Also man kann schon merken, dass einfach natürlich Fernsehen eine sehr große Relevanz hat, gerade auch in der Kommunikation, die da ist. Warum ist Fernsehen noch so relevant? Neben der Reichweite natürlich auch durch das Thema Emotionalisierung, weil ich kann hier mit verschiedenen Sinnen wirklich arbeiten. Ich kann mit Bild, mit Ton, mit Text arbeiten und kann dementsprechend auch ganz viel Emotion transportieren. Und dafür ist natürlich Fernsehwerbung der große Hebel, dass ich in Markenwerbung, in der Emotionalisierung dafür sorgen kann, dass ich, wenn ich alle Instrumente, die ich habe, gut nutze, wirklich auch sehr effektive und auch sehr wirkungsvolle Fernsehspots auch umschalten kann. Und so ist gerade Fernsehen die Form, dass ich in der Lage bin, Kunden Marken zu vermitteln, dass ich Werbedruck aufbauen kann und dass ich damit wirklich eine Chance habe, über das Fernsehen einfach mein Unternehmen auch zentral zu positionieren und zu pushen. Gibt es auch viele Beispiele darüber, wie zum Beispiel ein Zalando oder andere Marken es wirklich geschafft haben, über ganz gezielte Fernsehspots sich da im großen Stil auch zu entwickeln. Es ist so, dass die Fernsehwerbemöglichkeiten sich durch diese Ausdifferenzierung der Sender, jetzt wenn wir die 150 Sender haben, natürlich auch erweitert haben. Ich habe nicht nur diese großen Sender, wie jetzt die ProSieben-Gruppe, die wir betrachten, oder RTL oder auch ARD, ZDF, die halt relativ breitflächig Konsumenten ansprechen, sondern ich kann auch immer spitzer werben. Und wenn ich zum Beispiel ein Produkt habe, das ist eine vielleicht weibliche Zielgruppe ansprechen soll, dann kann ich auch mit solchen Spartensendern wie Six arbeiten, habe ich das Produkt vielleicht vergleichbar auch für männliche Zielgruppen, dann werbe ich vielleicht bei D-Max. Das heißt, ich habe schon eine sehr starke Ausdifferenzierung. Und deswegen spricht man heute darüber, dass ich neben diesen großen Sendern auch so Ergänzungssender habe, Spartensender, Regionalsender, die auch nochmal helfen, meine Botschaft dann deutlich genauer, natürlich an kleinere Zielgruppen zu transportieren, aber vielleicht hoffentlich mit einer etwas größeren Zielgenauigkeit. Neben diesen Fernsehspots, die ich gerade angesprochen habe, gibt es mittlerweile aber auch sehr viele unterschiedliche Werbeformen in den Fernsehprogrammen. Und wer von Ihnen regelmäßig nochmal in den privaten Sendern vielleicht irgendwelche Game-Shows guckt oder welche großen Ereignisse wie Dschungelcamp und so weiter, wird das gesehen haben, dass man da Sachen hat, die vielleicht das Programm sponsern, das Werbeanzeigen vielleicht in so Split-Screens laufen, dass vielleicht, wenn der Abspann läuft, schon Werbung eingeblendet wird, dass vielleicht Werbeanzeige im Programm integriert wird, weil dann das Fahrzeug entsprechend mit verlost wird, auch dann mit einer kurzen Produktpräsentation. Also da hat sich eine sehr starke Liberalisierung auch gezeigt, dass Fernsehwerbung heute viel breiter auch gemacht werden kann und deswegen auch viel breiter auch entsprechend sich dann dort zeigt. Was wir gleich noch diskutieren müssen, ist diese Veränderung von linear zu nicht-linear, weil Fernsehwerbung bisher sehr stark auf einen linearen Charakter aus war. Das heißt, zu bestimmten Zeiten wurde Fernsehwerbung auch dann integriert. Ich glaube, die Werbeinseln, wir reden da über einen bestimmten, auch gar nicht mal so unrelevanten Anteil der Sendezeit, die auch in Werbung wirklich quasi umgesetzt wurde. Und jetzt, wo wir ja viel stärker auch on demand schauen, wo wir verschiedene Zeitpunkte uns raussuchen und nicht mehr zwangsläufig 20.15 Uhr Fernsehen gucken und dann Werbung auch konsumieren, ist quasi diese Veränderung der Sehgewohnheiten auch ein starker Ausdruck dessen, wie sich die Sendergruppen auch umstellen müssen. Und das werden wir gleich noch bei ProSiebenSat.1 genauer sehen, wie auch auf diese Veränderung entsprechend reagiert wird. Letzter Punkt zum Thema Fernsehwerbung, um nochmal ein bisschen auch so diese Relevanz einzuordnen. In dem Volumen, was im Fernsehwerbung investiert wird, ist Fernsehwerbung als einzelnes Werbeformat mittlerweile zwar vom Gesamtmarkt Online-Werbung überholt worden. Wenn wir aber Online-Werbung vielleicht noch differenzieren, dass Online-Werbung ja vielleicht Suchmaschinenwerbung ist, dass es vielleicht Display-Werbung ist, dass es vielleicht auch Social-Media-Werbung ist und das wieder als einzelne Werbeform betrachtet würde, wäre Fernsehwerbung immer noch mit Abstand der größte Werbemarkt in Deutschland, wo die mit Abstand größten Summen gezahlt werden, auch die größten Werbeinvestitionen getätigt werden. Aber wenn man so Vergleichswerte liest, vielleicht werden Sie selber auch schon mal gesehen haben, ist Fernsehwerbung selber mittlerweile als Block gegen den kompletten Block Online-Werbung mittlerweile nicht mehr größer, aber als Einzelwerbeform würde ich persönlich durchaus sagen, dass Fernsehwerbung als Volumen immer noch der größte einzelne Werbepunkt bei vielen Unternehmen darstellt und die Online-Werbekosten zwar aufholen, auch noch stärker zunehmen, Fernsehwerbung sich vermutlich reduziert, aber Stand heute haben wir noch wahrscheinlich eine etwas größere Investition im Bereich der Fernsehwerbung.
Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
Dann lass uns doch mal ein bisschen genauer auf die einzelnen Bereiche von ProSiebenSat.1 schauen, weil wir haben ja gerade gehört, dass Fernsehwerbung wohl nicht mehr das zentrale Thema sein könnte in der Zukunft. Es verändert sich gerade. Du hast ja vorhin angesprochen, dass ProSieben sich selber schon auch in drei Bereiche eigentlich aufgeteilt hat.
Mhm. Genau, ne? Der größte Bereich ist nach wie vor noch der Bereich, der so dieses TV Plus, haben wir es mal für uns hier benannt, umfasst, also das Segment Entertainment, wo wirklich Content produziert wird, also Fernsehserien, Filme produziert werden, wo ein digitales Plattformgeschäft dahinter hängt und dann natürlich das ganze Thema Monetarisierung. Also wie übersetze ich das eigentlich in Werbeumsätze, von denen letztlich ja die ganze Gruppe dann leben muss. Also dieses Segment ist gegenüber dem Vorjahr etwas geschrumpft. Es waren noch 2,5 Milliarden Umsatz in 2019, im Vorjahr waren es noch 2,62 Milliarden, also ist ein bisschen runtergegangen das Ganze. Und insofern sieht man hier schon, da verschiebt sich etwas. Und darauf reagiert natürlich auch die Gruppe insgesamt. Ja, man versucht dieses Segment Entertainment stärker zu verzahnen mit den anderen Bereichen. Es soll auch ein bisschen eigenständiger werden. Diese Holding, die Struktur, die dort bisher haben, soll also mehr in Richtung einer strategischen Holding umfunktioniert werden, die die gesamte Gruppe umfasst. Und dann soll im Grunde mit dem Segment Entertainment eine Verzahnung stattfinden, cross-medial zu den anderen Segmenten, die man aufbaut. Das eine ist sicherlich nochmal diese Content Production und Sales, also das, wo man jetzt wirklich den Content, den man jetzt nicht nur in der eigenen Gruppe vielleicht nachher ausstrahlt, sondern auch für andere produziert, sehr viel stärker hervorhebt. Das ist einmal so klassisch TV-Produktion und Vertrieb, das sind die Red Arrow Studios. Und zum anderen ist das ein starkes Wachstumsfeld. Studio 71 nennt sich dieser Bereich jetzt hier. Das ist so ein globales Digitalstudio, wo man also jetzt gerade in diesem Bereich der Influencer stark hineingeht, Zugang zu vielen Talenten und Netzwerken dort in diesem Feld hat und wo man also wirklich mittlerweile 1300 Channels betreibt mit 9,9 Milliarden Video-Views pro Monat. Ja, also da sind dann die bekannten Influencer quasi auf diesen Channels und Plattformen aktiv. Thorsten, sag mal ein paar Namen, die dir so einfallen, die wir gesehen haben.
Oh, wir haben, glaube ich, Le Floyd gesehen, wir haben Gronkh gesehen. Also da sind wirklich auch die großen deutschen Namen dabei, aber auch eine ganze Menge Influencer, die wirklich dann so in den Nischen da ihre Themen haben. Und ganz interessant vielleicht noch so als Ergänzung, dass wirklich ja diese Veränderung, die jetzt der Bewegtbildmarkt gerade durchmacht, dass der gerade auch bei Studio 71 abgebildet wird. Dass wir da wirklich Produktionen haben, die Branded Content haben, dass die Content Distribution auch gesehen wird, weil es wird wahrscheinlich nicht mehr so viel linear geschaut wie früher, sondern eher on demand oder auf sozialen Netzwerken werden Videos genutzt. Und da genau packt natürlich Studio 71 jetzt die Kraft rein, um einfach die Inhalte zu nutzen. Aber ganz interessant ist gerade auch dann natürlich durchaus, ich glaube, Le Floyd hat ja mittlerweile auch schon die ersten größeren Themen im Fernsehen gemacht, dass quasi auch so ein Spillover stattfindet von den neuen Kanälen auch hin wieder zu den alten Kanälen. Also du hast gerade angesprochen, diese Verzahnung, cross-mediale Vernetzung, das zeigt sich in diesen Beispielen sehr schön. Und wir haben ja vorhin auch gehört, dass quasi die Anzahl der Sender mehr wird, weil was spricht dagegen dann vielleicht zukünftig auch aus der Idee, dass wir bestimmte Content-Inhalte, Formate haben, die in Studio 71 entwickelt werden, dass die mittelfristig dann auch wieder eine größere Audience im linearen Fernsehen oder auch vielleicht im On-Demand-Fernsehen in Mediatheken bereitgestellt werden. Also es geht wirklich darum, wie kann Pro7Sat.1 eigentlich Bewegtbild-Inhalte auf den möglichen Distributionsplattformen bestmöglich ausspielen.
Genau, und das andere ist halt im Grunde dieses digitale Paket ja letztlich dann noch um Online-Businesses zu ergänzen, die vielleicht gut nochmal zu dem Rest passen, wo ich hier wieder Synergieeffekte im Rahmen von Werbung zum Beispiel heben kann, aber eben auch andere Geschäftsmodelle dann ganz einfach betreibe. Also maßgebliche Beteiligungen, die in diesem Segment Commerce dann da sind, das sind zum Beispiel Parship, also das Matchmaking, was wie es Pro7Sat.1 Media hier selbst bezeichnet, oder Verivox, also Consumer Advice, oder Jochen Schweizer, also Experience von tollen neuen Abenteuern, die man da erlebt. Oder eben Flaconi, Beauty und Lifestyle. Also das sind im Grunde alles Gesellschaftsanteile, die dort an der Stelle bestehen, wo die Gruppe vielleicht Kompletteigner oder Mehrheitseigner ist, wo man aber sicherlich auch über Werbung solche Gesellschaftsanteile erworben hat. Ja, also Werbung in den klassischen Kanälen im Segment Entertainment, in TV, da macht man diese Plattformen quasi groß, ja, die dann nachher zum eigenen Konzernumsatz hier wieder beitragen.
Wenn man da ergänzen muss, dass diese Diskussion, die gerade in den Plattformen geführt wird, jetzt durch den Wechsel in der Geschäftsführung der Gruppe jetzt auch vor kurzem erst erfolgt ist, von Max Conze zu Rainer Bougeon, durchaus ein Thema ist, wo man schaut, wie das damit weitergeht. Weil in den ersten Interviews war zu lesen, dass diese einzelnen Commerce-Aktivitäten durchaus jetzt vielleicht nicht offensiv angeboten werden sollen, aber wenn sich interessante Käufer melden, die wohl sowohl was die Kaufpreisvorstellung, aber auch was die Käuferidentität angeht, interessant erscheinen, dass dann durchaus Bereitschaft wäre, auch darüber zu reden. Und was man auch gesehen hat, ist, dass durch die verschiedenen Beteiligungen, die jetzt gerade in letzter Zeit auch im Pro7Sat.1-Konzern und ich stattgefunden haben, also unter anderem ist die Mediaset Holding jetzt mit rund 25% beteiligt, das ist die Mediengruppe von Berlusconi, genauso wie jetzt eine größere tschechische Medienfirma dort engagiert ist, wie jetzt auch seit kurzem KKR, das ist der Finanzier, der glaube ich 8% bei Springer hält. Da scheint sich schon irgendwas anzubahnen, dass scheinbar vielleicht die Ideen zum Formieren von neuen Geschäftsfeldern auch ein Thema sein können. Du hast angesprochen, dass die Geschäftsführung auch aktuell eine stärkere Forcierung des Entertainment-Geschäfts wieder in den Mittelpunkt stellen möchte. Also das heißt, diese eigentlich per se gute Idee der Verzahnung wird gerade wieder auf den Prüfstein gestellt, weil die Frage halt ist, ist das wirklich so gut? Und ich glaube, viele Beteiligungen sind wohl auch sehr stark über die Werbeinvestitionen eingegangen worden, die man bereitstellt für Gesellschaftsanteile bei diesen übernommenen oder sich beteiligten Online-Aktivitäten. Und vielleicht sind sie dann doch nicht so stark quasi in der Vernetzung, dass dann quasi dieser Spillover in so einem großen Maße auch erzielt werden kann, wie es vielleicht ursprünglich mal geplant war.
Wenn wir das Gesamtbild jetzt mal betrachten, dann sehen wir ja, dass hier im Grunde wirklich ein Shift stattfindet von sehr stark linear geprägten Angeboten aus der Vergangenheit zu jetzt stärker On-Demand-Angeboten, sei es im Internet, in den Social Media und so weiter oder eben auch Video-On-Demand über Konkurrenz, die natürlich die klassischen Fernsehsendergruppen haben wie Amazon Prime oder Netflix und Co. Das heißt, es ist die große Herausforderung jetzt wirklich cross-medial tatsächlich zu agieren, neue Monetarisierungsoptionen auch zu finden, mit denen man also das angestammte Geschäft weiter in werbewirksamen Umsatz jetzt hier letztlich generieren kann. Und dazu wollen wir jetzt einfach nochmal die Chancen, Risiken und Herausforderungen so ein bisschen anschauen, ne, Thorsten?
Genau, und du hast ja gerade auch von diesem Begriff der cross-medialen Nutzung von Inhalten gesprochen. Und da ist ProSiebenSat.1 durchaus gut aufgestellt als integrierter Medienkonzern und nutzt auch Stand heute schon viele Möglichkeiten. Und unter anderem ist ein großes Projekt mittlerweile die Plattform Joyn geworden, die ja wahrscheinlich vielen auch bekannt ist, immer so auch so als, ja, ist so ein bisschen Streaming, ist so ein bisschen Mediathek, man weiß vielleicht nicht ganz so genau. Mittlerweile aber kann die Plattform, das war einer der letzten Infos, die man von ProSieben bekommen hat, schon über 7 Millionen Zugriffe pro Monat verzeichnen. Und die Plattform kann einfach als Zusammenfassung von Mediatheken, als Plattform zum Angebot von Eigenproduktionen oder auch als Online-Videothek ganz viele unterschiedliche neue Sehgewohnheiten befriedigen und dafür auch sorgen, dass quasi diese Verlängerung von Inhalten im digitalen Umfeld oder auch das reine digitale Entwickeln von Inhalten für neue Sehgewohnheiten, für neue Zuseher auch gut funktioniert. Und gerade diese On-Demand-Angebote sind natürlich Angebote, die sehr stark eher jüngere Zielgruppen erreichen, weil man aber auch schon in den Statistiken wirklich sehen kann, dass sogar Zielgruppen aus dem mittleren Alter immer stärker auf On-Demand-Angebote umschwenken. Linear ist mittlerweile ein relativ altes Phänomen geworden, eher für Zielgruppen so ab 50, 55 aufwärts. Aber diese ganzen jüngeren Zielgruppen erwarten einfach auch die Möglichkeit, zeitunabhängig Inhalte konsumieren zu können. Und da ist Joyn entsprechend ein Angebot, was da positioniert ist. Ganz interessant ist auch, dass Joyn jetzt auch als Angebot in der Deutschen Bahn mit integriert wird, die bisher ja sehr stark im Rahmen dieses ICE-Portals Maxdome, auch zu ProSieben gehörend, dort integriert hatte als Angebot, dass ich dort beim Zugfahren kostenfrei über das Zug-WLAN Filme und Serien gucken kann. Das ist mittlerweile umgeswitcht worden auf Joyn Selection. Und auch das könnte natürlich ein spannender Kundenzuführungshebel sein, der dafür sorgt, dass das Angebot jetzt, das angesprochen, neben Netflix, neben Amazon Video oder auch neben Disney Plus bestehen kann und deswegen deutlich stärker quasi auch als lokaler Player sich dort im Markt entsprechend behaupten kann.
Genau, das ist ein gutes Stichwort, dieses Lokale. Darüber möchte sich die Gruppe jetzt auch nochmal stärker differenzieren von den globalen Angeboten, wie sie eben die Wettbewerber wie Amazon Prime und Co. dann eben sind, letztlich auch bieten können. Lokaler Inhalt zur Differenzierung heißt so Dinge wie Germany's Next Topmodel zum Beispiel, wo es eben lokal um den deutschen Ausscheid hier geht, der ja auch einen hohen Marktanteil in der werbewirksamen Gruppe der 14- bis 49-Jährigen erreicht von immerhin 21,4%. Andere Dinge wie Voice of Germany oder The Masked Singer oder Joko und Klaas, das sind halt Inhalte, die jetzt hier lokal für den deutschen Markt produziert werden und damit natürlich auch für eine Differenzierung von globalen Angeboten sorgen. Das andere, was man sicherlich sagen kann, ist es nochmal diese digitale Reichweite zu erhöhen. Das ist ja auch eine große Chance, die auch durch so Dinge wie Studio 71 und andere Aspekte, die wir eben schon beleuchtet hatten, nochmal als wirklich als Chance zu sehen sind, diese cross-mediale Verzahnung nochmal hervorzuheben und das Bewegtbild eben in andere Medien mit hineinzubringen. Ja, und da über hochwertigen Content letztlich ja auch, den für den die Gruppe ja auch steht, also das ist nicht der eigenproduzierte Podcast, sondern das ist vielleicht wirklich hochpreisiger produzierterer Content, der hier an der Stelle dann eben natürlich auch dafür sorgt, dass ich das vielleicht eben auch im Fernsehen mit verwerten kann oder in den sozialen Medien verwerten kann und so weiter und so weiter. Und damit natürlich insgesamt eine Gesamtreichweite, die immer ein wichtiger Aspekt auch in dieser Branche ist, erhöhen kann.
Weil du damit aber auch schon ein Thema quasi ansprichst, weil je mehr Content produziert wird und jetzt haben wir ja verschiedene Plattformen, wo das ausgeliefert wird. Wir haben ja quasi auch Content, der für neue Plattformen exklusiv als Original produziert wird. Die große Herausforderung wird aber einfach sein, dass dieser Content auch genutzt werden muss, weil man feststellen kann, dass die Mediennutzungsdauern eigentlich eher stagnieren und teilweise rückläufig sind. Das heißt, dass diese vorhin in der Anmoderation genannten 236 Minuten TV-Nutzung, viel mehr geht auch fast nicht. Und dann wieder das auch zu unterteilen in Altersgruppen und so weiter. Vermutlich die Altersgruppe, die heute 14 bis 29 ist, die schon deutlich weniger Fernsehen konsumiert, wird vermutlich auch in Zukunft nicht deutlich mehr Fernsehen konsumieren, wenn sie älter werden. Das heißt, wir haben einfach das Problem, dass natürlich gerade auch Bewegtbild relativ viel Aufmerksamkeit fordert. Das heißt, ich muss mir auch in meinem Alltag durchaus die Zeiten freiräumen können, um wirklich Bewegtbild-Content zu konsumieren. Das ist vielleicht ein Thema, warum auch zum Beispiel Podcasts momentan so stark boomen, weil das eigentlich in eine Lücke stößt, wo bisher Content noch nicht richtig platziert werden konnte. Aber Podcast ist ja ideal als Nebenbei-Medium, Fernsehen oder Bewegtbild eher ist ein Medium, auf das ich mich fokussieren muss. Und deswegen die Mediennutzungsdauern, die wir gerade feststellen, die wirklich an Sättigungen dort kommen, die dann quasi auch noch durch weitere globale Player, die auf den lokalen Märkten auch einsteigen, ja quasi weiterhin auch beansprucht werden. Und gerade dieser Einstieg von Disney Plus jetzt vor einem halben Jahr, glaube ich, hat ja nochmal einen wirklich globalen, auch sehr, sehr attraktiven Partner auf diesem Markt wirklich jetzt positioniert. Und alle die buhlen natürlich um die knappe Zeit, die ja auch nicht mehr wird, die wir für Medien haben. Und das dann noch mit den ganzen Online-Angeboten, die wir natürlich auch konsumieren, mit Radio, was nebenbei läuft, ist einfach ein starker Wettbewerb auch um die Zeit der Konsumenten geworden. Und deswegen ist natürlich nicht nur mit mehr Content, nicht nur mit Auslieferungsmöglichkeiten damit sicherzustellen, dass weiterhin auch die Inhalte entsprechend konsumiert werden. Und ergänzend dazu natürlich jetzt, wenn wir über verschiedene andere Auslieferungsformate reden, TV-Werbung ist klar, da gibt es feste, etablierte Slots, wie Werbung funktioniert, das haben Kunden akzeptiert, da gibt es feste Abrechnungsmechanismen dazu. Diese ganzen neuen Werbeformate müssen sich erstmal integrieren, müssen entsprechend auch den Platz finden, sich zu den normalen Inhaltsangeboten auch zu positionieren, ohne die Kunden zu stören. Und meistens können natürlich auch digitale Angebote gar nicht die Monetarisierungsmöglichkeiten bieten, die bisher klassische große Werbeformate haben. Sprich, digitale Werbung bringt einfach viel weniger ein, als das klassische Fernsehwerbung bringt. Das heißt, wir haben also verschiedene Fronten, wo man jetzt auch merkt, okay, die Idee, die ProSieben dann verfolgt, ist per se gut, man kann das nachvollziehen, aber es ist auch echt einiges da zu tun, weil einfach der Markt sich wirklich radikal verändert und sich deswegen auch dort die Gruppe auch extrem schnell verändern muss.
Genau, das andere Risiko, was wir natürlich für die ProSiebenSat.1 Media Gruppe sehen, ist, dass das ein lokales Unternehmen ist, ein lokales Geschäftsmodell, das auf den Dachraum fokussiert ist, das also mit der deutschen Sprache im Wesentlichen zu tun hat und auch mit unserer deutschen, mitteleuropäisch geprägten Ästhetik, sage ich mal, wo es also schwierig ist, jetzt in andere Länder zu expandieren, also andere Märkte sich nochmal zu erschließen. Das heißt, man ist hier fokussiert auf den Dachmarkt und muss eben sehen, dass man sich gegen das Globale, die globalen Wettbewerber, die von außen kommen, jetzt hier irgendwie behauptet mit mehr oder weniger gutem lokalem Content. Das ist halt das, was hier eine große Herausforderung auch für die Gruppe ist.
Naja, und dann muss der Content entsprechend auch mobilisieren können. Und du hast gerade Formate angesprochen wie Germany's Next Topmodel, Voice of Germany, Mask Singer. Das sind natürlich jetzt Erfolgsbeispiele, wobei Germany's Next Topmodel auch durchaus verschiedene Entwicklungen durchgemacht hat. Und da gibt es auch Marktanteilzahlen, die deutlich niedriger waren. Die letzten 3 Jahre waren doch sehr stabil und auch wieder gut erfolgreich. Aber das Entwickeln von Formaten, die wirklich auch die Menschen wirklich faszinieren, die auch dafür sorgen, dass die Menschen aktiv die Inhalte nachfragen, ob das in live ist oder vielleicht auch gerne in der Konserve nochmal sich das anschauen. Das ist die große Aufgabe, die da natürlich jetzt auch nicht so konkret geplant werden kann. Und deswegen glaube ich auch die Fokussierung, die angesprochen wurde von als Medienkonzern, muss einfach Entertainment im Mittelpunkt stehen. Vielleicht nicht unbedingt Commerce mit irgendwie Datingportalen, ist nachvollziehbar. Aber man kann natürlich so den Gassenhauer nicht auf Knopfdruck produzieren. Und da wird es vermutlich neue Formate geben. Es gab ja unter anderem so ein Format mit dem Textil-Online-Händler About You, so ein Influencer-Award, der quasi so ein bisschen der deutsche Fernsehpreis für Influencer war. Da gibt es viele Ideen, das zu machen, aber da muss auch das richtige Format gefunden werden. Und da ist natürlich seit Stefan Raab nicht mehr so präsent ist im deutschen Fernsehen, ist da viel, viel an Mobilisierungskraft verloren gegangen. Es wird jetzt durch Joko und Klaas teilweise aufgefangen, aber Joko und Klaas alleine werden vermutlich ProSiebenSat.1 nicht retten können. Deswegen braucht es viele andere Formate, die vielleicht mit anderen Protagonisten, mit anderen Storytelling-Ansätzen wirklich funktionieren und sich deswegen dort auch hoffentlich mit neuen Formaten es schaffen, wirklich diese Mobilisierungskraft, die Fernsehen hat, die auch dieses Bewegtbild hat, in neuer Form noch zu transportieren.
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Ja, Thorsten, kurze Zusammenfassung vielleicht noch am Ende. Was denkst du, wie schlägt sich die Gruppe weiterhin?
Es ist spannend. Ich muss wirklich sagen, also wir haben Ich finde, wir haben jetzt echt einiges abdecken können und ich habe für mich selber einiges gelernt, dass das gar nicht mal so einfach ist, diesen Wandel mitzumachen, weil vermutlich kann man ja relativ klassisch berechnen, wie lange es noch Zuschauer für lineares Fernsehen gibt. Und auch wenn jetzt, ich glaube, aktuell hat ProSieben erzählt, dass die Mediennutzung ihrer Angebote in der aktuellen Zeit um teilweise bis zu 30% gestiegen ist. Klar, aktuelle Informationen, Nachrichten bei Situationen, wie wir aktuell haben, natürlich hochaktuell. Aber das wird den klassischen Trend nicht durchbrechen. Das heißt, die lineare Nutzung wird zurückgehen, die wird sich verschieben Richtung Video on Demand oder on Demand Abrufe. Ob das nun Bewegtbild ist oder, das haben die auch angefangen, ja, im Bereich Podcast sich zu etablieren mit For Your Ears Only, ganz eingängiger Name FYEO als Podcast-Plattform. Aber ich glaube, die tun viel. Man muss abwarten, ob sie wirklich auch die richtigen Personen an Bord bekommen, die gerade auch den Unterhaltungsaspekt dort abdecken.
Genau, das denke ich auch. Ne? Und das ist ja eine Branche, die eben auch stark abhängig ist von Investitionen, gerade von diesen Investitionen in Programme. Das hatten wir ja auch gesehen. Die Gruppe ist in den letzten Jahren auch stark gewachsen durch externe Zukäufe. Und man muss jetzt eben auch sehen, inwieweit lässt sich dieses Wachstum dann jetzt in einem sich so stark verändernden Markt, ne? Man hat hier vielleicht Glück, dass sich der Markt so nach und nach verändert, wie du es eben gesagt hast, dass linear eben so sehr gut prognostizierbar eben zurückgeht, ja, aber wie man dort die Transformation schafft, hin zu On-Demand-Angeboten, zu vielleicht Abo-Angeboten oder Transactions On-Demand oder ähnliches, ne? Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten jetzt, wie der Gruppe das gelingen wird, als lokale Gruppe noch im Moment, ne, die jetzt sich vielleicht stärker integriert, auch in europaweite Medienkonzerne, was wir ja auch gesehen haben. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Und da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht.
Letzte Frage von mir an dich. Wie viel tragt ihr zu den 236 Minuten Durchschnittszeit Fernsehen bei? Tragt ihr eher positiv dazu bei oder eher seid ihr eher eine...
Negativ.
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 Gut, klar, das negativ. Auch so. Vermutlich machen wir den Medienwandel genauso durch. Deswegen bleibt spannend, was sich da tut. Mhm. Vielen Dank dir, Hans-Jürgen.
Ja, dir auch, Thorsten.
Vielen Dank an die Zuhörer und ich würde sagen, alles Gute. Schalten Sie hin und wieder mal Pro7Sat.1, aber auch den Podcast-Channel Wirtschaft hoch 2 ein. Und vielen Dank und bis bald.
Wir freuen uns, bleiben Sie gesund. Bis dann.
Das war Wirtschaft hoch 2. Der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.